Manche Bibelstellen wirken auf den ersten Blick schlicht, doch je länger man sie betrachtet, desto mehr Schichten werden sichtbar. Hosea 11, 1-4 gehört zu diesen Texten. In wenigen Versen zeichnet der Prophet Gottes Liebe zu seinem Volk in poetischen Bildern. Erst im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, wie stark diese Bilder auf Christus hinweisen. Wer sich darauf einlässt, entdeckt in einem scheinbar historischen Rückblick eine erstaunliche Vorausschau auf Gottes Erlösungsplan und auf die Art, wie er Menschen heute zu sich zieht und im Glauben erhält. Christus, der aus Ägypten gerufene Sohn und die vielen Söhne. Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen, so hebt Hosea 11, 1 an. Auf der Oberfläche spricht der Vers von Israel, dem erwählten Volk, das aus dem Sklavenhaus geführt wurde. Doch schon die Formulierung »Mein Sohn« überschreitet das rein Nationale. Sie deutet an, dass Gott in diesem einen Volk den Schatten eines anderen Sohnes vorzeichnet. Matthäus hört in diesem Satz den Klang des Evangeliums und sieht ihn in der Geschichte des Jesuskindes erfüllt, das aus Ägypten zurückgerufen wird. Hinter dem historischen Exodus Israels steht der tiefere Exodus Christi, der Weg des Sohnes durch Erniedrigung, Bedrohung und Bewahrung hindurch in die Erfüllung des Willens des Vaters. Hosea 11, 1 sagt, als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Dieser Vers weist auf Christus in seiner Einheit mit Israel hin, als den Sohn Gottes und als den, der von Gott aus Ägypten gerufen wurde. Die Erfüllung der Prophezeiung über Christus in diesem Vers finden wir in Matthäus 2,15, wo davon gesprochen wird, dass Christus von Gott aus Ägypten gerufen wurde. So deutet Hosea 11, 1 Christus als den Sohn Gottes an. Eine weitere Implikation dieses Verses ist, dass mit Christus auch wir, die an Christus Glaubenden, Söhne Gottes sind. In Christus sind wir Söhne Gottes, getrennt von Christus können wir keine Söhne Gottes sein. Unsere Sohnschaft ist ganz und gar in Christus, durch Christus und mit Christus. In der Ewigkeit ist dieser Sohn der einzige geborene Sohn, ganz in der Brust des Vaters, ohne Anfang, ohne Werden. Von ihm heißt es, niemand hat Gott je gesehen, der einzige geborene Sohn, der in der Brust des Vaters ist, er hat ihn kundgetan. Diese Sohnschaft ist unvergleichlich und unteilbar. Doch derselbe, der ewig der einzige geborene Sohn ist, nimmt in der Zeit unsere menschliche Natur an. Durch Menschwerdung, Kreuz und Auferstehung geschieht etwas Neues. Die angenommene Menschheit Jesu wird in der Auferstehung als Sohn Gottes ausgewiesen und gleichsam geboren. Paulus fasst es so zusammen, Christus ist der, der dem Geist der Heiligkeit nach aus der Auferstehung der Toten in Kraft als Sohn Gottes bestimmt wurde, über Jesus Christus, unseren Herrn. Die ewige Sohnschaft wird nicht ersetzt, sondern tritt jetzt in einer neuen Gestalt hervor. Derselbe Sohn ist nun auch der Erstgeborene inmitten einer Familie. Diese doppelte Perspektive schimmert in Hoseas Wort auf. Gott ruft meinen Sohn aus Ägypten, und doch umfasst dieser Ruf mehr als eine einzelne Person oder ein Volk. In Christus, dem Sohn, werden viele in die Nähe des Vaters hineingerufen. Er bleibt der einzige Geborene, der einzigartige Sohn, und wird zugleich, wie Paulus sagt, der Erstgeborene unter vielen Brüdern. Zwischen diesen beiden, dem Einziggeborenen und dem Erstgeborenen, liegt die Auferstehung, dort wird Christus mit seiner Menschheit in die Sphäre der Sohnschaft hinein erhöht, damit es überhaupt Brüder geben kann. Was bei Hosea als poetischer Ruf aus dem Land der Knechtschaft erscheint, ist im Licht des Neuen Testaments auch der Ruf Gottes, der durch den Auferstandenen an alle ergeht, die in der Macht des Todes gefangen sind. Darum kann man sagen, in diesem Ruf steckt unsere eigene Geschichte, wenn wir an Christus glauben. Der, der allein wahrhaft Sohn ist, schließt andere in seine Beziehung zum Vater mit ein. So wird die Verheißung erfüllt, von der es heißt, Gott hat uns durch Jesus Christus für sich zur Sohnschaft vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Nicht eine eigene, neben Christus bestehende Sohnschaft wird uns gewährt, sondern Teilhabe an seiner Sohnschaft. Wir werden nicht neben ihn gestellt, sondern in ihn hineingestellt. In seiner Auferstehung hat Gott uns neugeboren, wie Petrus bekennt, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Der Ruf aus Ägypten ist so gesehen der Ruf aus allen alten Bindungen in die Freiheit und Würde der Kinder Gottes. Als Israel jung war, gewann ich es lieb, und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Niemand hat Gott je gesehen, der einzige geborene Sohn, der in der Brust des Vaters ist, er hat ihn kundgetan. Wenn Hosea von dem Sohn spricht, den Gott aus Ägypten ruft, dann eröffnet sich im Licht Christi ein weiter Horizont. Die Geschichte des Sohnes Gottes umfasst Israel, den Messias und alle, die in ihm glauben. Der ewig einzige geborene Sohn bleibt unerreichbar und zugleich teilt er seine Nähe zum Vater mit vielen, damit er wirklich der Erstgeborene unter Brüdern sei. So wird der Ruf aus der Knechtschaft zur Einladung in eine neue Identität, weg aus den alten Bindungen, hinein in die Freiheit und Würde der Kinder Gottes. Wer sich in diesen Ruf hineinstellt, entdeckt, dass sein Leben nicht mehr von unten her definiert ist, sondern von der Stimme des Vaters, die seit Hosea durch alle Zeiten ruft, mein Sohn. In Christus darf diese Anrede die tiefste Wahrheit unseres Lebens werden. Die Seile eines Menschen, Gottes Liebe in der Menschheit Christi. Wenn Hosea Gott sagen lässt, mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, dann verbindet er zwei Wirklichkeiten, die wir leicht trennen, Gottes göttliche Liebe und unsere sehr menschliche Erfahrung. Die Liebe Gottes könnte fern und unerreichbar bleiben, reine Majestät ohne Berührungspunkt. Aber Hosea spricht von Tauen eines Menschen. Gottes Liebe kommt nicht als abstrakte Kraft, sondern knüpft an das Menschliche an, geht in das Menschliche hinein, bedient sich menschlicher Formen. In den Augen des Alten Testaments ist das zunächst die Geschichte Israels mit Gott, im Licht des Neuen Testaments erkennt man darin die Spur der Menschwerdung Christi. Gott bindet seine Liebe an einen Menschen, an Jesus von Nazareth, und macht sie so sichtbar, hörbar und anfassbar. Hosea 11,4a heißt, mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Die Liebe Gottes ist göttlich, doch erreicht sie uns durch die Tauen eines Menschen. Es ist wichtig zu erkennen, dass dieser Vers nicht von einem einzelnen Tau, sondern von Tauen spricht. Diese Taue umfassen Christi Fleischwerdung, sein menschliches Leben, seine Kreuzigung und seine Auferstehung. Das bedeutet, dass die in diesem Vers erwähnten Taue aus verschiedenen Abschnitten bestehen und dass jeder Abschnitt die Menschlichkeit Christi einschließt. Die Taue sind nicht ein einziger Strick, sondern viele Abschnitte einer großen Linie. Jede Station in der Geschichte Jesu ist ein solcher Abschnitt, seine Geburt in Niedrigkeit, sein verborgenes Leben, in dem er Arbeit, Familie, Alltag teilte, seine Zuwendung zu Kranken, Ausgegrenzten und Schuldigen, sein Leiden unter Ablehnung und Unverständnis, sein Sterben am Kreuz, seine Auferstehung und Himmelfahrt. In all dem zieht Gott Menschen mit Seilen der Liebe. Es ist bezeichnend, dass die bekannteste Zusammenfassung des Evangeliums genau diese Bewegung beschreibt, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Die Liebe bleibt göttlich im Ursprung, aber sie erreicht uns durch den Weg eines Menschen. Wer Jesus begegnet, im Evangelium, im Zeugnis, in der inneren Berührung, spürt etwas von diesen Tauen, sie sind nicht grob und zerrend, sondern werbend, geduldig, auf das Herz zielend. Bemerkenswert ist, dass diese Seile der Menschheit Christi nicht mit dem Kreuz abreißen. Der erhöhte Herr bleibt der Menschensohn. Stephanus bekennt, siehe, ich sehe die Himmel geöffnet und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen. Und Jesus selbst spricht davon, dass der Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen wird. Die Menschheit Christi ist nicht eine vorübergehende Hülle, sondern bleibt für immer der Weg, auf dem Gottes Liebe sich mitteilt. Auch als verherrlichter Herr identifiziert er sich mit der menschlichen Geschichte, mit unseren Schwächen, mit unserer Zeitlichkeit. So bleiben die Seile gespannt zwischen dem Himmel und der Erde, zwischen Gottes Herz und unserem Leben. Wo die Geschichte Jesu verkündigt und erinnert wird, wo sein Geist Menschen innerlich berührt, da wirken diese Taue weiter, unscheinbar, aber beharrlich. Wer den eigenen Weg im Licht dieser Seile eines Menschen betrachtet, entdeckt vieles neu. Manches, was zunächst nur wie äußere Fügung oder zufällige Begegnung erschien, erweist sich als Abschnitt eines Liebesseiles, das uns leise näher an Gott herangezogen hat. Nicht jeder Ruck war angenehm, aber dahinter stand keine Gewalt, sondern eine Liebe, die den Menschen ernst nimmt. Hoseas Bild schützt vor zwei Missverständnissen, Gottes Liebe ist weder kalt distanziert noch weichlich beliebig. Sie ist ernst und zielbewusst, aber sie geht den Weg durch die Menschheit Christi, sie spricht die Sprache des menschlichen Lebens. So kann jemand, der sich innerlich schwer tut, der sich von Gott weit entfernt fühlt, doch hoffen, es gibt Taue, die ihn halten, auch wenn er sie kaum wahrnimmt. Und es gibt einen, der diese Taue trägt und nicht loslässt. In Jesus wird Gottes Liebe so konkret, dass selbst das verletzte Herz langsam lernt, wieder Vertrauen zu fassen. Diese Hoffnung trägt, wer von den Seilen eines Menschen gehalten wird, ist letztlich von der ewigen Liebe Gottes umschlungen. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich zu essen. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einziggeborenen Sohn hingab, damit jeder, der in ihn hineinglaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wenn Hosea von Tauen eines Menschen und Seilen der Liebe spricht, wird deutlich, Gottes Liebe bleibt nicht im Ungefähren. Sie hat in der Menschheit Jesu eine Form angenommen, die unsere Wirklichkeit ernst nimmt. Jede Begebenheit im Leben Christi, von der Krippe bis zur Himmelfahrt, ist ein Abschnitt dieses Liebesseiles, das vom Herzen des Vaters bis in unsere alltäglichen Wege reicht. Selbst wenn der eigene Glaube schwach ist, wirken diese Seile weiter, weil sie von Gottes Treue gehalten werden. Wer sich von dieser Sicht prägen lässt, lernt, im Rückblick die Spuren einer Liebe zu erkennen, die nicht drängt, aber auch nicht loslässt, und im Ausblick zu vertrauen, dass dieselbe Liebe durch alle kommenden Tage hindurchträgt. Sanfte Speisen, Christus als tägliche Nahrung. Am Ende desselben Verses, in dem Hosea die Seile der Liebe beschreibt, wechselt das Bild, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich zu essen. Man sieht förmlich ein Lasttier vor sich, das unter einem Joch steht. Der Herr tritt hinzu, hebt das Joch ein Stück an, schafft Luft, nimmt den Druck vom Kiefer, und genau in diesem Moment führt er Futter heran. Es ist ein zärtlicher, fast unscheinbarer Vorgang. Gott stellt sich nicht als fordernder Aufseher dar, sondern als einer, der zuerst erleichtert und dann nährt. Die Erinnerung an die Wüstenzeit Israels liegt nahe, 40 Jahre lang hat Gott das Volk getragen, seine Lasten gemildert, es mit Manna versorgt. Diese tägliche, geduldige Gabe ist das, was Hosea mit dem sanften Essenlassen verbindet. Eine dritte Implikation in Bezug auf Christus findet sich in Hosea 11, 4b. Dort sagt Jehova, ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich zu essen. Wann tat Gott dies? Während der 40 Jahre, in denen die Kinder Israels in der Wüste waren, ernährte Gott sie sanft und geduldig mit Manna. Manna ist ein Sinnbild für Christus als unsere himmlische Speise. Daher schließt dieses Wort über Gottes sanftes Geben, damit sie aßen, ebenfalls Christus mit ein. Im Licht des Neuen Testaments wird deutlich, dass dieses Manna auf Christus hinweist. Jesus deutet die Geschichte so, mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Er selbst ist dieses Brot, das nicht zur Schau gereicht, sondern in den Alltag hinein ausgeteilt wird. So wie das Manna jeden Morgen frisch vor dem Lager lag, tritt Christus uns immer wieder im Wort, in der Stille, in der Gemeinschaft entgegen. Und so wie das Manna dem Bedürfnis des Tages angepasst war, drängt sich auch Christus nicht in einer Weise auf, die uns überfordert. Hoseas Betonung liegt auf der Art, wie Gott speist, sanft. Der, der das Joch anhebt, kennt die Empfindlichkeit der Kinnbacken. Der, der Christus als Speise gibt, kennt die Begrenzungen und Verletzungen derer, die essen sollen. In diesem Bild leuchtet eine wichtige Wahrheit auf, Gott löst die Frage nach dem Joch nicht einfach durch seine Entfernung, sondern durch seine Durchdringung mit Nahrung. Er nimmt nicht jede Last weg, aber er verändert die Art, wie sie getragen wird. Er hebt an, was drückt, und legt in diesen entlasteten Raum seine Speise. Genauso wirkt Christus in einem Leben, das unter Druck steht. Er nimmt nicht jede Schwierigkeit, jede Verantwortung, jede Spannung sofort weg. Aber er schafft Zwischenräume, in denen sein Wort, seine Gegenwart, seine Gnade aufgenommen werden kann. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, und sanft zu ihm gab ich zu essen, die Ziehkraft seiner Liebe und die Nahrung seiner Gegenwart gehören zusammen. Wer das eine erfährt, wird über kurz oder lang auch das andere entdecken. Die Geduld Gottes in diesen Speisen ist tröstlich, besonders für alle, die ihr geistliches Wachstum als langsam oder brüchig empfinden. Gott wartet nicht, bis ausgereifte Esser vor ihm stehen, sondern beginnt mitten in der Unreife zu nähren. In der Wüste Israels gab es Murren, Unglauben, Rückfälle. Und doch fiel das Manna jeden Morgen neu. So ist Christus als himmlische Speise gerade dort am wirksamsten, wo die eigene Kraft nicht ausreicht, um das Joch zu tragen. Wer im Rückblick merkt, wie oft seine Tage nur deshalb nicht unter der Last zusammengebrochen sind, weil irgendwo ein Wort, ein Lied, eine stille Gewissheit dazwischen trat, der sieht etwas von dieser sanften Speisung. Es ist Christus selbst, der, oft verborgen, die Seele nährt, damit sie nicht verzehrt wird. Mit menschlichen Tauen zog ich sie, mit Seilen der Liebe, und ich war ihnen wie solche, die das Joch auf ihren Kinnbacken anheben, und sanft zu ihm gab ich zu essen. Da sprach Jesus zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, nicht Mose hat euch das Brot aus dem Himmel gegeben, sondern mein Vater gibt euch das wahre Brot aus dem Himmel. Denn das Brot Gottes ist der, der aus dem Himmel herabkommt und der Welt Leben gibt. Hoseas Wort vom angehobenen Joch und vom sanften Speisen zeigt einen Gott, der nicht nur fordert, sondern trägt und nährt. In der Wüste Israels geschah dies täglich durch Manna, im neuen Bund geschieht es durch Christus, das Brot aus dem Himmel. Er tritt gerade dort an unsere Seite, wo das Joch schwer wird, schafft Raum und füllt diesen Raum mit seiner Gegenwart und seinem Wort. Wer lernt, im eigenen Leben auf diese leisen Momente der Entlastung und Stärkung zu achten, entdeckt, Gott ist nicht nur in den großen Wänden am Werk, sondern auch in den kleinen Portionen seiner Speise. Diese Einsicht kann die Seele beruhigen und zugleich neu ausrichten, nicht die Größe unserer Anstrengung, sondern die Treue dessen, der uns Tag für Tag nährt, trägt uns durch. Herr Jesus Christus, wir danken dir, dass du der geliebte Sohn bist, den der Vater aus Ägypten gerufen hat, und dass wir in dir als viele Söhne in die Familie Gottes hineingenommen sind. Deine Menschwerdung, dein Leben auf dieser Erde, dein Kreuz, deine Auferstehung und deine Himmelfahrt sind die Seile der Liebe, mit denen du uns aus der Knechtschaft der Sünde zu dir gezogen hast. Danke, dass du uns nicht nur herausführst, sondern uns auch Tag für Tag sanft mit dir selbst als dem Brot des Lebens nährst, geduldig, barmherzig und stärker als all unsere Schwachheit. Stärke in uns das Vertrauen, dass deine Liebe nicht nachlässt, sondern uns durch alle Wüstenwege trägt, bis wir in der Fülle deiner Herrlichkeit ankommen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, bewahre unsere Herzen und Gedanken in dir, und dein Leben wachse in uns zu reifer Sohnschaft heran. Amen.